Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Das Stadtgespräch, der Podcast aus Reda-Wiedenbrück. Ja, heute geht es um Mitgefühl, Verantwortung, ja, und zweite Chancen. Ja, zu Gast habe ich Ina Schweikert und Christine Kubus von Four Seasons, den Schutzhof hier in Reda-Wiedenbrück. Und ja, da habt ihr einen ganz besonderen Ort geschaffen, der an den Tieren ein sicheres Zuhause finden. Und ja, die haben ja oftmals auch schwere Geschichten hinter sich. Und da bin ich gespannt, wie ihr das ja verarbeitet, wie ihr da arbeitet. Und bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Auf dem Schutzhof leben unterschiedlichste Tiere, die gepflegt, versorgt und wenn möglich natürlich in liebevolle Hände gegeben werden. Und ja, ich bin gespannt auf die Folge, auf eure Geschichten und freue mich, dass ihr hier seid. Erzählt erstmal ein bisschen was über euch.
Ja, mein Name ist Ina Schweikert. Ich bin 55 Jahre alt und Gründerin des Hofes. Mit meinem Mann zusammen haben wir 2001 den Verein, damals noch Pferdeschutzhof Four Seasons, gegründet. Jetzt Schutzhof Four Seasons. Oh, ja, und seitdem arbeiten wir dran am Hof.
Genau. Ich bin Christine Kubus, 42 und über Umwege vor jetzt knapp 5 Jahren, glaube ich, dazu gekommen. Mhm. Und ja, habe dann die Pflege der Homepage, des Social Media Kanäle übernommen und bin für Fotos zuständig.
Die Medienarbeit.
Ja, richtig, genau. Und so ein bisschen drumherum. Ja, genau.
2001, ein Vierteljahrhundert. Das ist schon eine ordentliche Zahl, würde ich sagen.
Das stimmt, also, das ist richtig.
Also ein starkes Jubiläum, aber wir gehen mal zu den Anfängen. Wie ist denn so die Grundidee gewesen, das dem Pferdeschutzhof Four Seasons damals noch zu gründen?
Die Grundidee war, Tieren ein dauerhaftes Zuhause zu geben. Grundsätzlich waren erstmal Pferde bei meinem Mann und mir im Fokus, weil es da gar nicht so damals, in Anführungsstrichen, so die Höfe gab, die alte Pferde aufgenommen haben. Mhm. Ich selber bin früher als Kind viel geritten und hatte einen Pony und da war so die Sache, was ist mit dem Pony, wenn du zu groß bist, da musst du den verkaufen und dir ein Pferd kaufen und gesagt, nein, das ist ja eigentlich auch ein Teil von mir und ich möchte, dass dieses Pferd, dieses Pony ein dauerhaftes, schönes Leben noch hat. Mhm. Und somit ist durch diesen Gedanken von meinem Pony entstanden, ein dauerhaftes Zuhause für Pferde oder für Ponys zu schaffen.
An welchem Moment war es dann so, dass du oder du und dein Mann dann gemerkt haben, okay, das ist hier mehr als nur so ein Ort oder nur ein Projekt?
Also eigentlich war uns von Anfang an klar, dass das nicht nur ein Projekt ist, sondern dass das ein Lebenswerk wird. Mhm. Dass wir so groß werden, war nicht der Plan, aber wir sind halt über die Jahre immer größer geworden und auch immer mehr gewachsen. Also es gab keinen Moment, wo wir gesagt haben, oh, das ist jetzt, das wird jetzt hier immer mehr, weil das ist halt über die Jahre gewachsen und immer größer geworden.
Du sagst, dass es so groß geworden ist. Du bist jetzt erst sagen wir, seit 5 Jahren dabei. Wie bist du denn dann so darauf aufmerksam geworden? Weil das ist ja dann schon Name hier, finde ich, Four Seasons. Also ich kenne da selber noch, wo ich kleiner war, wenn man irgendwie ein Tier findet oder, so, ja, dann melde ich bei Four Seasons. Also das ist bei mir noch so richtig eingebrannt.
Ja, witzig. Ich kannte es erst wirklich sehr spät. Aha. Also da war ich schon erwachsen. Als Kind kannte ich es gar nicht. Mhm. Hatte aber immer schon, meine Interessen galten immer schon den Tieren. Mhm. War auch in verschiedenen Tierheimen vorher und hab dort gearbeitet. Und genau, und irgendwann gab es mal
eine Stellenausschreibung, dass wir jemanden gesucht haben, weil du im Alltag nicht die sozialen Medien bedienen kannst. Das ist zu viel.
Das ist so. Das ist so.
Ja. Ja, und dadurch
dann kam Christine.
Ist das gekommen und gewachsen, würde ich sagen. Ja, genau.
Aber passt, glaube ich, sehr gut.
Genau.
Vielleicht nicht gesucht, aber gefunden.
Ja, richtig.
Was waren denn so gerade zum Start? Weil man sagt ja jetzt irgendwie vielleicht nicht außer Bierlaune heraus einmal den Schutzhof. Was waren denn so die größten Herausforderungen in der Anfangszeit?
Also Gott sei Dank hatten wir schon den Platz, wo wir das bauen und machen konnten. Unser Verpächter, also wir haben den ganzen Hof ja gepachtet, war da uns sehr wohlgesonnen und hat uns auch machen und tun lassen. das war eine Herausforderung, das zu erschaffen, die Gebäude zu erschaffen und, und. Andreas, mein Mann, der ist Zweiradmechaniker, aber sehr vielseitig unterwegs. Der hat halt, ich hatte die Idee und Andreas hat's gebaut. Ne? Und der hat wirklich alles, was man sieht bei uns auf dem Hof, schon mindestens dreimal in der Hand gehabt, weil er das selber gestaltet hat und gebaut hat.
Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Das hat er in seinem Vollzeitjob. Danach, nach Feierabend, hat er angefangen, irgendwelche Gehege zu bauen, Ställe zu bauen, umzubauen, zu machen und zu tun.
Aber da kommen wir ja wieder zurück irgendwie zum Lebenswerk und irgendwie eine Leidenschaft, die dahinter ist. Da macht man es ja gerne.
Genau.
Also ich könnte es nicht. Ich bin handwerklich total unbegabt. Umso schöner, dass da der es auch wirklich machen kann. Ja. Also richtig. Richtig schön, weil wie gesagt, da merkt man dann ja wirklich eine Leidenschaft dahinter.
Ja, das ist richtig.
Und das ist ja bei so einem Schutzhof, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm. Was sind heute so Herausforderungen, die man hat?
Ja, heute, so wie damals halt auch, man muss das Ganze ja auch finanzieren. Ne? Also wenn du kein Geld hast, brauchst du sowas gar nicht anzufangen. Mhm. Meine Eltern hatten mal Geld, danach nicht mehr. ich habe Gott sei Dank viel von meinen Eltern immer bezuschusst bekommen. Wir, Andreas und ich, haben lange Vollzeit nebenbei gearbeitet. Damit ich mehr Zeit habe, habe ich eigentlich nachts nur noch gearbeitet für Geld, tagsüber für den Schutzhof. Und unsere drei Kinder haben halt auch immer mitgemacht. Da waren wir ja noch etwas kleiner. Irgendwann kam die Stadträder Wiedenbrück auf uns zu und hat gefragt, ob wir Fundtiere für sie aufnehmen. Und dafür haben wir dann einen Obolus bekommen. Und somit ist es dann halt auch immer größer geworden. Die Herausforderung heute ist halt, umso öffentlicher man wird, umso mehr gibt es auch Leute, die einen anfeinden oder unsere Sofatierschützer, die halt für jedes bisschen irgendeinen Kommentar frei haben, aber gar keinen Hintergrund kennen. Das ist, also ich weiß, das Thema ist echt durch gerade, aber wenn man den Wahl anguckt, jeder hat eine Meinung und irgendwie, ne, und die sitzen dann halt vom Fernseher oder sonst wo und kloppen sich ihre Fischstäbchen rein und sagen, oh, der arme Wal. Ne? Also immer diese zweideutigen Sachen, das ist manchmal echt schwierig.
Ich finde Sofa-Tierschützer, fand ich einen schönen Begriff dazu.
Ja, das
okay.
ist so.
Finde ich gut, aber jetzt... Wenn du den Wal angesprochen hast, da interessiert mich jetzt rein was, weil ich das auch nur so ein bisschen verfolgt habe, weil ich es irgendwann auch gesagt habe, ich kann es nicht mehr sehen, sage ich ganz ehrlich.
Ja.
Aber da war ja so eine Diskussion, Robert Mark Lehmann, der ist euch ja auch ein Begriff sicherlich. Und ich habe dann nur mal so eine Szene mitbekommen, dass er da unterstützen wollte und dass da eine Tierärztin dann war und die gesagt hat, wenn ihr das hier für eine YouTube, wir wollen nicht den nächsten YouTube-Star großziehen und. Wie steht ihr zu solchen Sachen, wenn da jemand sagt, okay, wir wollen da helfen, wollen da was machen, wollen aber dabei auch was filmen, weil so war ja die Rede da, dass man sagt, damit sowas nicht nochmal passiert.
Also grundsätzlich finde ich, wenn Tierschützer, manchmal gibt es sehr große Diskrepanzen zwischen dem einen oder anderen Tierschutzverein, was ich sehr schade finde, weil jeder will eigentlich immer das Gleiche, dem jeweiligen Tier helfen oder worum es geht. Und wenn man nicht in der Lage ist, drüber zu reden, zu sagen, pass auf, ich bin Tierärztin, du bist, ich weiß gar nicht, was er ist, Meeresforscher, ist auch egal. Du hast die Erfahrung, ich habe die Erfahrung, wir setzen uns zusammen und gucken dann. Und ob dann ein Video daneben her gemacht wird oder nicht, das hilft doch. Also grundsätzlich hilft es doch, wenn der nächste Wal strandet oder sonst irgendwas passiert, dann habe ich doch schon mal ein Konzept.
Ja. Es dient ja auch der Dokumentation, ne?
Richtig, genau.
Damit das hat er ja auch so belegt und er hatte ja auch, seine Expertisen hatte er auch gehabt, weil er ja schon an Walrettungen beteiligt gewesen ist. Ja. Und damit hat er ja eigentlich alles in den richtigen, also in die richtigen Wege geleitet und wurde dann eben mittlerweile ja auch bewiesen, zurückgestellt. Naja, und jetzt haben wir ja einen neuen Versuch, ne?
Ja. Das war ein kleiner Exkurs, hat mich nur interessiert, wie man so dazu steht. Jetzt kommen wir zurück zum Schutzhof. Wie sieht so ein typischer Alltag bei euch aus? Ich glaube, den gibt's gar nicht, was, oder?
Das ist richtig, den gibt es nicht. Ja. Also, Wir haben ja mittlerweile, Gott sei Dank, auch Mitarbeiter. Mhm. Dieses Konzept haben wir bewusst sofort gewählt, weil wir auch mit drei Kindern klein gesagt haben, wir möchten auch ein bisschen Freizeit auch mit unseren Kindern haben. Und auch wichtig, dass die Kinder auch mal was anderes sehen, wie nur den Hof. Mhm. Deswegen haben wir von vornherein mit Mitarbeitern gearbeitet. Die fangen morgens um 6:30 an. Mhm. Wenn jetzt nachts was war, ich arbeite immer nur nachts, für die Polizei, für die Feuerwehr, für wen auch immer. Wenn irgendein Tier gefunden wird, dann werde ich angepiepst und fahre raus. Mhm. Dann gibt's halt eine kurze Übergabe, wenn nachts was war. Ansonsten fangen die morgens an mit Füttern und Versorgen der jeweiligen Tiere, Reinigung der Gehege, Weide, Paddockflächen und. Medizinische Grundversorgung gibt's halt. Wir haben viele alte Tiere, die halt Medikamente brauchen und so weiter und so fort. Es gibt eine Futtervorbereitung für den Abend dann schon mal. Und das Frühstück für den nächsten Tag wird dann auch schon mal vorbereitet, damit man gleich gut starten kann. Dann gibt's Anrufe, E-Mails, die man zwischendurch beantworten muss, WhatsAppen, die man beantwortet. Dann im Nachmittagsbereich ist es so, dass Besucher kommen, ehrenamtliche Helfer, Kindergruppen. Feierabend ist für die Mitarbeiter, also wir arbeiten zwei Schichten, ist dann, wenn die Spätschicht Feierabend hat, hat dann so um 19 Uhr Feierabend, fängt um 13 Uhr an bis 19 Uhr. Am Wochenende ist immer ein kleineres Team da, damit die eine Schicht ein Wochenende frei hat und dann hat die andere, das ist dann halt immer im Wechsel. Hm. Feiertag ist genauso aufgeteilt.
Okay, wie sieht's bei dir dann aus? Also wie integrierst du den Schutzhof in deinen Alltag?
Ja, ich würde sagen voll, ne? Genau. Also es geht halt nicht ein bisschen.
Ja.
Also das muss man dann schon komplett machen, sonst wird's halt nichts irgendwie. Und also da ist es auch egal, ob es jetzt Feiertag ist oder Urlaub oder man gerade mit der Familie unterwegs ist oder so. Wenn jetzt ein Fundtier reinkommt, es wäre ja auch schön, wenn das dann zeitnah wieder nach Hause kommen könnte, wird's natürlich gepostet. Und dann kommen zwischendurch auch so mal Anfragen, die beantwortet werden. Oder wie das schon ist, wenn die Tierschützer, die aktiv vom Sofa aus den Tierschutz betreiben, Fragen über Social Media haben, dann wird das natürlich auch beantwortet. Aber wir haben ja also mehrere Wege. Entweder geht's über die E-Mail-Adresse vom Schutzhof oder über meine E-Mail-Adresse. Ich mache aber viel von zu Hause aus. Ja, und bin aber natürlich immer regelmäßig am Hof.
Ja, Social Media ist nun mal, das kennen wir ja auch, 24/7 irgendwie, da kann man ja immer, das ist wirklich, und ich glaube, dass da natürlich jetzt auch viele Anfragen mittlerweile dann wirklich reinkommen, weil ich glaube, der Weg geht häufig mittlerweile weniger über Mail, kann ich mir vorstellen, sondern häufig tatsächlich dann auch schon so.
Obwohl wir da aber verweisen, weil eine seriöse Anfrage sollte schon
auf jeden Fall,
ne, vernünftig über eine E-Mail-Adresse kommen.
Ja, das ist richtig.
Jetzt bist du schon ein Vierteljahrhundert dabei? Gründerin, da hast du Tiere kommen und gehen sehen. Du seit 5 Jahren. Jetzt hätte ich von jedem von euch einmal gerne Geschichte. Vielleicht habt ihr da eine besondere Geschichte von einem Tier oder was euch besonders berührt hat oder in Erinnerung geblieben ist.
Also ich habe den Domino, der steht tatsächlich auch schon seit 20 Jahren bei uns. Das ist ein kleines Pony. Da kam damals über Telefon, da war noch nicht so WhatsApp und so ein Kram, ein junges Mädel hat uns angerufen, kam aus Hannover und sie sagte, sie bräuchte Hilfe, sie wäre in einem Reitstall und da steht seit 5 Jahren ein Pferd in einer Box. Und alle Reitschülerinnen sind da immer dran vorbeigegangen, haben da reingeguckt, aber das war denen offensichtlich egal, ihr war es nicht egal. Ich fand den Mut von diesem jungen Mädel super, weil sie gesagt hat, das geht nicht. Die Hufe sind so, die hatte Schnabelhufe und sagt, der kommt gar nicht raus, der sieht ganz schrecklich aus, was soll ich tun? Mhm. Ne? Die hat dann privat Geld gesammelt, damit sie dieses Pony freikaufen kann und hat den dann zu uns gebracht. Mhm. Und es war also wirklich auch eine dramatische Geschichte. Und ich fand, also im Nachgang fand ich, also Domino war in einem sehr desolaten Zustand und er ist 4-mal innerhalb eines Jahres an den Hufen operiert worden. damit die Füße, die Hufe wieder in eine normale Stellung kommen. Mhm. Damals war er noch Hengst. Wir haben ihn auch Hengst noch gelassen, weil damit er genug Power hat, wieder aufzustehen. Mhm. Und man kann bei einem Pferd immer nur einen Fuß machen, damit er die anderen drei, damit er drauf stehen kann. Und dank unseres Hufschmiedes und der Tierarztpraxis hat es wirklich super gut funktioniert. Aber auch da sind wir wieder letztendlich angefeindet worden. Wir sollen ihn doch erlösen. Das hatte alles keinen Sinn.
Das ist schon der Hammer, ne?
Ja, und gesagt, doch, das hat Sinn. Ja. Das Pferd ist jung.
Ja.
Ne? Und der will ja. Und
ja.
Das ist kein Grund, so ein Pferd jetzt zu erlösen.
Das ist schon krass.
Ja, und wie gesagt, das hat seitdem lebt er bei uns und er ist 20 mittlerweile und er ist ein tolles Pony.
Wie alt wird so ein Pony?
Älteste Pony, was wir hatten, das haben wir von einem Tiergarten aus Lippstadt bekommen. Das ist bei uns 49 Jahre alt geworden.
Wahnsinn.
Ja, also das war schon super, super alt.
Ja.
Ja, aber ich sag mal, wenn man eine Versicherung fragt, dann wären die nur 8.
Ja.
Und ansonsten können die schon, also Ponys können schon alt werden. Die können schon 30, 40 Jahre alt werden. Pferde eher nicht so. Aha. Ne? Also natürlich, wir haben auch 30-jährige Pferde bei uns stehen. Ne? Aber so im Schnitt, so würde ich jetzt mal so sagen, ja, 35 können die schon werden.
Wahnsinn. Ich bin richtig baff gerade, um ehrlich zu sein. Wir haben da nie mit auseinandergesetzt, aber wenn man wen fragen kann, dann sollte man es tun. Gibt es eine Geschichte, die bei dir so richtig in Erinnerung geblieben ist?
Ja, gibt es mehrere, aber wenn ich mir jetzt für eine entscheiden müsste, dann wäre es Yeti, glaube ich. Also der hat mir einmal ordentlich die Schlappen ausgezogen, als man den gesehen hat. Der wurde in Lintel, ne, glaube ich, am Sportplatz über den Zaun entsorgt, oder?
Ja, genau, da, wo man ihn sicher nicht finden kann.
Genau, und konnte sich aber selber auch nicht bewegen, dadurch, dass er irgendwie 12 bis 15 Kilo Fell, verfilztes Fell am Körper trug.
Mhm.
Und also verfilztes Fell mit Dreck und allem Möglichen. Mhm. Hatte Paketschnur um den Hals, die schon mehr oder weniger reingewachsen war.
Genau. Ja.
Und hatte ja hervorstehende Augen, ne, mit so viel Druck dahinter, das konnte man, also da brauchte man jetzt kein Fachmann für sein, dass man das erkennen konnte.
Mhm.
Und der Hund, der, also sehen konnte er, glaube ich, sowieso nicht, nee, ne, obwohl er die Augen noch damals hatte,
die
er noch
gehabt. Schmerzen schon da gehabt haben über Jahre.
Und trotz dieser Schmerzen war er aber super lieb, hatte nur totale Panik, also als er bei uns in der Box saß, um sich erstmal zu akklimatisieren. Und man die Box betrat und er einen ja nun mal auch nicht erkennen konnte.
Klar.
Nur eben das, aber je näher man sich näherte, umso mehr fing dieser Hund in sich an zu bibbern. Und das hat schon ordentlich was mit einem gemacht, finde ich, wenn man das so sieht, was dem Tier eben angetan worden ist. Und das muss ja auch über einen extrem langen Zeitraum gewesen sein. Genau, die Augen wurden ihm nachher auch entfernt. Ne? Das Fell, klar, wurde geschoren. Und jetzt sieht er ja super aus, ne? Aber das war eben was ordentlich, also mich zumindest nachhaltig ordentlich beschäftigt hat.
Das tut mir so schon in der Seele, weil ich bin auch, ich liebe Tiere auch und also Hunde sind so mein Favorite. Und wir haben auch eine Hündin aus dem Tierheim und die war auch in einem semi-guten Zustand. War nicht lange im Tierheim, also will ich da gar keine Vorwürfe machen, aber vorher und da haben wir jetzt, die haben wir jetzt seit anderthalb Jahren und was wir da alles noch machen mussten mit dem Pfoten und.
Mhm.
Es war schon viel Arbeit, aber so der liebste Hund der Welt. Also so, wenn die zum Mensch kommt, die freut sich bei jedem. Und das ist dann, da geht einem das Herz auf. Das ist so schön, dann zu sehen, wenn die wieder aufblühen, einfach und so Vertrauen bekommen. Wahnsinn. Also das hat mich wirklich berührt.
Ja.
Was bedeutet Tierschutz denn für euch im Alltag, also jenseits auch von Emotionen getrieben? Also allgemein.
Geht ja gar nicht.
Ist meistens immer damit verbunden.
Ja, ohne Emotionen würde ich sagen, ja, einfach machen.
Mhm.
So emotionslos wie möglich machen. Nicht fragen, machen.
Ja,
so mein Standard, wo ich sage, okay.
Ich glaube, man darf gar nicht manchmal zu viel drüber nachdenken,
nee.
Ne? Das ist so.
umso mehr man drüber nachdenkt, umso wütender wird man auch in der einen oder anderen Situation. Und das kann eigentlich gar keiner gebrauchen.
Ja. Also es war jetzt, wo du auch erzählt hast, gerade mit dem Yeti, ist er so richtig wütend, aber wenn du dann erzählst, wie es hinterher ist, dann freut man sich so, dass er noch ein schönes Leben hat.
Ja, das ist so. Also so man so vorverurteilen oder so, das bringt ja nichts. Mhm. Also es bringt ja gar keinem was. Und die Tiere, die halt kommen zu uns, ne, natürlich denkt man, was ist verkehrt? Mhm. Was ist denn bitte verkehrt mit dem Menschen?
Ja.
Aber es hilft dem Tier da in der Situation nicht. Deswegen ist so bei mir, also ohne Emotionen würde ich sagen, ja, machen. Ich mache, ohne überlegen, machen.
Ja. Ich glaube, kann man fast so stehen lassen. Wo stößt Tierschutz in der Praxis denn so an die häufigsten Grenzen, wenn man das so erlebt? Gerade in Erfahrungswerten, ich sehe schon, da gibt es mehrere.
Ja, Christine, fang mal an. Ich weiß.
Ja, da bist du ja tiefer drin als ich, ne?
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Worauf stößt es am meisten? Also grundsätzlich stößt es auf die Unverständnis der Menschen. Also wenn man in so einen Animal Hoarding Haushalt kommt oder solche Sachen oder die Menschen, die irgendwann in ihrem Leben falsch abgebogen sind, das ist ganz schwierig dann umzusetzen, zu sagen, so, da geht's weiter, ne? Und wir sind nur für die Tiere zuständig, aber letztendlich muss man ja auch dem Mensch in irgendeiner Form beistehen und sagen, ne, das funktioniert nicht so, die sind in ihrem Film drin. Wir hatten jetzt gerade erst einen Fall, der sollte seinen Hund abgeben, wollte das aber nie, obwohl er sich das A weder leisten konnte, noch B körperlich in der Lage war, sich um dieses Tier zu kümmern. Das war ein langer Prozess, das ist so ein bisschen nervenaufreibend manchmal und auch, man muss sich ganz oft in ganz viel Geduld üben.
Genau, du willst es eigentlich anders. Aber behördlich sind dir die Hände gebunden und du kannst dann eben nicht weiter einschreiten.
Ja, ne? Diese so Umsetzung zu sagen, ne, ja, ich sehe, dass es dem Tier nicht gut geht, wenn jemand sagt, Mensch, mein Nachbar und der haut immer drauf oder sonst irgendwas. Ja, man muss das, wir leben ja in Deutschland, da musst du alles dokumentieren, was ja auch wichtig ist, ne, und das alles aufschreiben und dann zu gucken. Letztendlich sind dann die Behörden dafür zuständig. Manchmal dauert das halt auch, bis eine Behörde dann endlich eingreift. Also wir hatten jetzt auch so einen Messi-Fall. Das hat ein Jahr gedauert, bis die Tiere da rausgekommen sind. Ja, also nur wenn die so ein Ist und nur wirklich Notfall, wirklicher Notfall, aber das ist in deren Augen manchmal auch ein dehnbarer Begriff. Das ist
dann
schwierig.
Dauert es noch ewig bis zur Freigabe. Die Hunde könnten schon vermittelt oder die Tiere, ist ja egal ob Katz oder Hund oder die könnten schon vermittelt werden, sind aber einfach noch nicht freigegeben.
Ja, und
somit zieht sich der Prozess.
Man ist dann so in dieser Dauerschleife. Ja. Ne? Du musst halt mit dem Tier halt auch in irgendeiner Form arbeiten, weißt gar nicht, ob zurück oder nicht zurück. Das passiert natürlich auch manchmal. Wenn wir Pferde bekommen, ne, dann gibt es erst einen Prozess und dann gehen die dann doch wieder zurück, weil die Besitzer sagen, ja, ich kaufe jetzt immer Futter, ich mache das, ich habe alles. Ja, hatten wir auch schon. Ne? Und dann sind die Pferde zurückgegangen und um ein Vierteljahr sind sie wieder eingezogen worden.
Das Tier auch einfach.
Es ist eine Katastrophe. Ja. Also es ist eine totale Katastrophe. Also es scheitert meistens, man möchte gerne mehr machen, darf aber nicht.
Also ich finde es tatsächlich total spannend, weil ich hätte Behörden und Menschen schon erwartet. Aber ich hätte vor allem finanzielle Mittel mit einem ersten Punkt gesehen, so als eine Grenze, als ein Problem und dass da wirklich die anderen Aspekte viel größer sind.
Viel größer.
Hätte ich so nicht erwartet. Aber da sind wir schon beim Thema, welche Missverständnisse gibt es denn noch so über eure Arbeit, worüber ihr vielleicht mal aufklären möchtet?
Ja, da sind wir wieder bei den Sofa-Tierschützern, die über die sozialen Medien schreiben, ja, warum helft ihr denn da nicht? Warum seid ihr nicht dahin gefahren? Weil grundsätzlich haben wir ja auch Tiere zu versorgen, ja, die erstmal bei uns im Fokus sind. Und dann, klar, wir versuchen schon immer alles irgendwie menschenmöglich, aber manchmal bist du zu zweit am Hof und kannst nicht weg. Ne?
Ja, klar.
Und wenn du sagst, ja, können Sie den Hund bitte bringen oder ich organisiere was, das dauert manchmal auch eine Stunde oder zwei, aber dann Hexen können wir leider nicht. Ne? Das ist manchmal schade. Oder warum macht ihr das denn nicht so oder so?
Ich glaube, es wird eben erwartet, dadurch, dass es eben ein Tierschutzhof ist, bist du plötzlich der Verantwortliche für all das Tierleid drumherum. Und so gerne man das wahrscheinlich wollen würde, jeder einzelne von uns, ne? Aber machbar ist es ja am Ende des Tages irgendwie auch nicht, ne? Oder nur bedingt. Und ich glaube, das ist oft ein Problem, aber irgendwo rüber muss ja die Lanze geschwungen werden, ne?
Ja, das und, ist dann der es irgendwann mal ausführt, also wir, ne? Aber wir waren dann nicht schnell genug oder haben nicht so oder so gehandelt.
Ich
oder
meine, jetzt gibt es ja auch viele, die wissen, dass es schon viel ist und dass es einfach auch, glaube ich, von uns allen mit Herz gemacht wird. Mhm. Und ich glaube, das Wissen auch genug zu schätzen. Mhm. Das Problem, was auch immer herrscht und wo man, glaube ich, an die Grenzen kommt, ist immer noch das mit den Straßenkatzen. Ja. Ne, dass man immer noch denkt, dass das im Ausland nur ein Problem ist, aber dass das in Deutschland eben auch massiv ist und man da kaum hinterherkommt, das einzudämmen und trotz Kastrationspflicht die Population ja wächst.
Ja, klar. Logisch.
Ja, ne? Ja. Glaube ich, dass.
Das ist ja jetzt das neue oder das On-Top-Problem, womit wir uns jetzt dieses Jahr also mehr beschäftigen wie sonst. Die Leute können sich das nicht mehr leisten, ihre Tiere behandeln zu lassen und setzen die einfach raus.
Das finde ich so schrecklich.
Ja, weil die sagen, ich kann mir das nicht mehr leisten. Ja. Also es wird so eine Impfmüdigkeit, weil die sagen, ich zahle nicht 90 Euro pro Impfung beim Kaninchen. Mhm. Ich zahle nicht dies oder das. Ne, kastrieren kann ich mir nicht mehr leisten, mache ich nicht. Mhm. Ja, und das sind auch die Probleme, wo es deutlich wird, dass die Tiere einfach ausgesetzt werden.
Das ist der Hammer.
Und da wären wir ja bei den finanziellen Mitteln.
Genau.
Ja. Weil auch da, klar, gibt es mal zwischendurch Kastrationsaktionen, aber immer geht es eben auch nicht, weil gerade mal die Kosten
das ist halt
für die
ist
normale Arbeit oder die immer anstehende Arbeit gedeckt sind. Ne? Hm. Oder das schon eine Schwierigkeit ist, die Kosten überhaupt reinzubekommen. Dafür werden ja immer verschiedene Aktionen gemacht. Jetzt bald das Sommerfest.
Ja, genau.
Ne, das sind immer so.
Wo ein bisschen Geld wieder reinkommt, dass wir halt auch einen Puffer haben, um das abzudenken. Aber eine Kastration mal eben, ne? Also ein Kater kostet 175, so gut ich das jetzt im Kopf habe. Und eine weibliche Katze kostet über 270 Euro.
Ja.
Ja, und so, das ist richtig Geld.
Ja, absolut.
Auch für uns.
Ja, klar.
Ne?
Logisch.
Und die Tierärzte sind dran gebunden an die Gebührenordnung für Tierärzte, dürfen nicht drunter gehen. Mhm. Ne? Das ist schon auch eine super Herausforderung, das finanziell alles so zu stemmen.
Ich habe das jetzt über Ostern, weil wir auch letztens einmal aufgeklärt wurden über so ein Kaninchen, weil man kommt ja beim Tierarzt dann auch ins Gespräch und da haben die uns auch gesagt, dass gerade Kaninchen für viele Krankheiten und dass das richtig ins Geld gehen kann, so, dass aber häufig ja so Kinder, ach hier hast du ein Kaninchen und da hing dann auch ein großes Plakat, lieber ein Schoko-Kaninchen oder Hasen verschenken und zweimal drüber nachdenken und genau das ist auch die einzige Lösung eigentlich. Man muss halt sich bei jedem Tier bewusst sein, kann ich mir das überhaupt erlauben oder nicht.
Ja, richtig.
Aber die Schnelllebigkeit, glaube ich, heutzutage, die zieht sich eben durch alle Bereiche und auch bei den Tieren, obwohl es schon immer so war, aber ich glaube heute auch nochmal ein Stück weit mehr. Ne, dann wird eben gesagt, ein Kleintier, das geht sowieso immer so unter.
Ja, ja.
Auch Vogel, also letztes Jahr, glaube ich, war Jahr der Vögel irgendwie, da hatten wir Fundvögel ohne Ende.
Ja.
Und auch da muss man ja eben wissen, oder, also ich habe es auch unterschätzt, ich habe zwei der Nymphensittiche, die wir hatten, mitgenommen zu uns nach Hause. Und die führen jetzt auch ein ganz gutes Leben, würde ich mal sagen. Aber wir sind etwas eingeschränkt in
eurem neuen
Käfig. Aber was da an Kosten für einen Vogel anfällt beim Tierarzt, also die letzte Rechnung für zwei Vögel, und das war nur ein Kontrolltermin, waren 260 Euro. Also man wundert sich eben.
Ja, ebenso.
Genau. Ne? Ja. Es ist ja nur ein Vogel, gilt eben nicht.
Nee.
Das ist es genau, ne? Also man denkt halt, das ist ein kleines Tier, das kostet ja nicht so die Welt, also was soll passieren?
Mhm. Ja.
Das sind Lebewesen, die brauchen Versorgung, das wünschen wir uns auch, wenn wir irgendwas haben und das kostet dann dementsprechend auch Geld und nicht nur Zeit.
Ja, ja.
Nach welchen Kriterien entscheidet ihr denn, ob ein Tier vermittelt werden kann oder ob es vielleicht dauerhaft bleiben muss?
Also grundsätzlich ist bei uns so, dass wir außer die Pferde nur in absoluter Ausnahme, also wir haben mal 30 Pferde beschlagnahmt bekommen vom Amt. Das waren alles Jungpferde, die waren zwischen 1 und 3 Jahre alt. Die hätten uns auf ewig Plätze blockiert, die haben wir vermitteln können, die haben wir auch vermittelt. Ansonsten bleibt jedes Tier so lange, bis es vermittelt werden kann. Wenn jetzt jemand wegen einer Ziege nachfragt, ist es ein bisschen schwieriger, weil wir dann auch nicht wissen, wird die jetzt gleich aufgegessen? Ne? Oder,
oh Gott.
Ja, ne? Ja, also das ist halt so eine Sache. Eine Vergesellschaftung der Ziegen ist auch gar nicht so einfach. Wir hatten mal 6 Hängebauschweine, jetzt haben wir nur noch 2. Da ist es halt auch so, früher war das mal so in Mode, jeder musste so ein Minischwein haben, weil George Clooney gesagt hat, er ein Schwein und jeder musste dann auch so ein Schwein haben. Die würden wir auch nicht weiter vermitteln, weil die beiden sehr aneinander hängen. Ne? Und man muss natürlich auch behördliche Auflagen machen, wenn man Nutztiere hält. Ja, das ist jetzt auch nicht, kann ich nicht im Wohnzimmer halten, so ein Schwein. Das ist nicht so artgerecht. Ansonsten versuchen wir schon, jedes Tier weiter zu vermitteln. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ach, ich interessiere mich für Beethoven, der schon seit längerem bei uns wohnt, der braucht sowieso dann erstmal ein Jahr, damit Beethoven ihn akzeptiert. Aber grundsätzlich sind wir da offen, jedes Tier weiter zu vermitteln, denen irgendwo ein dauerhaftes Zuhause zu geben.
Gibt es oder gab es auch mal ein Tier, wo ihr gesagt habt, der ist nicht vermittelbar und der richtig überrascht hat im Nachhinein?
Im Nachhinein ja. Wir hatten eine Jagdterrierhündin namens Pinky. Pinky, also Jagdterrier dürfen eigentlich nur auch, wie der Name schon fast sagt, an Jäger, weil die, das sind Arbeitshunde. Willige, fast ein bisschen schmerzbefreite Hunde. Also dann, die sind so gezüchtet worden, dass die wirklich auch so in Wildschweinbauten gehen. Die sind halt sehr mutig.
Okay, ja.
Ja? Und die kam zu uns, ich glaube tatsächlich wegen einem verstorbenen Besitzer. Und die war 2 Jahre bei uns, die lebte auch schon bei uns im Haushalt. Die war im Haus, ein anderer Hund wie draußen. Die saß mit der Katze zusammen auf dem Sofa, war alles tutti. Sobald die draußen war, hat die den Schalter umgelegt und muss alles töten. Ne? Die ging auch nur, also es ging wirklich nur, ne, stramm an alleine. Ne? Die hat jede Chance genutzt, abzuhauen und sich einzubuddeln und so. Also die war schon eine Herausforderung. Wie gesagt, die war 2 Jahre bei uns und dann kam eine Familie und hat gesagt, hey, sie suchen so einen Arbeitshund und ne, würden gerne und mit dem Arbeiten und gesagt, ja, wir haben einen Arbeitshund hier, Pinky, ne? Die lebt schon seit 2 Jahren hier. Und wie gesagt, und die ist super. Die haben so Agility und Sport mit der gemacht, die waren total happy.
Ja.
Die hat mich total überrascht.
Ja.
Ja.
Was braucht so ein Tier denn? Also, wenn das jetzt zu euch kommt, dann hat es ja häufig, wie gesagt, auch manchmal schlechte Sachen erlebt, damit das wieder so richtig Vertrauen und Liebe aufbaut.
Ja, genau das. Vertrauen Liebe. Und Liebe.
Ja, okay. Was also, man reingibt.
Also ja, genau, genau. Also ja, brauchst Zeit,
ja.
Zeit,
ja.
Ruhe, Sachverstand ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ne? Ich kann nicht auf ein Pferd, was ganz viel schon hinter sich hat, drauf rum oder dahin gehen und sagen, hallo, klopf am Hals. Ich weiß gar nicht, was mit dem Pferd vorher passiert ist. Wir haben viele traumatisierte Pferde bei uns stehen. Zeit und ganz, ganz viel Geduld und wie gesagt auch Fachwissen. Und wenn man nicht weiterkommt, weil der Hund immer wieder in sein altes Muster zurückfährt, da muss man sich Profis an die Hand nehmen und sagen, ich habe hier ein Problem mit dem und dem Tier. Ich brauche professionelle Hilfe, um eine Einschätzung zu haben, wie wir mit dem Hund weiterarbeiten können. Ich hatte mal einen Polizeihund da, der ist so eine Show gelaufen. Der Besitzer war so sauer, hat den einfach rausgelassen.
Okay.
Ja, habe ich nicht verstanden. Und der war leider ein bisschen dumm, der Besitzer, weil der Hund hatte Mikrochip.
Ja,
ja,
ja, logisch.
Aufgrund des Chips konnte man den Hund gut wiederfinden und wem der gehörte.
Ja, ja.
Dann hat er sich eine Geschichte aus und noch eine Geschichte und wie auch immer. Bei diesen Arbeitsschäferhunden, die haben einen Boss und die sprechen eine Sprache miteinander. Die versteht aber nur der Mensch und der Hund. die kommunizieren halt anders. Die Sprache kannte ich nicht, ja, wie auch. Und der Hund hat mich nicht verstanden, das hat man schon gemerkt. Der der ist im Maulkorb gelaufen, auch gefressen und gesoffen, weil der ist sofort, der hat einen sofort gepackt.
Ach.
Ja, und ich gesagt, was ist denn da verkehrt? Dann habe ich bei der Polizeistaffel angerufen, ich sage, brauch mal eure Hilfe.
Ja.
Der Hund versteht mich nicht. Ja. Und ein Hundeführer von der Polizei ist gekommen und hat gesagt, ja, der spricht halt eine Sprache, die kann aber nur der Besitzer.
Das ist ja interessant.
Ja, und hat gesagt, okay, wie kommen wir? Und er hat dann gesagt, pass auf, du kannst den nicht an normale, weil die Kommunikation funktioniert nicht. Das ging halt auch nicht, weil der war richtig gut abgerichtet für einen Arbeitshund. Ne? Wie gesagt, ja, braucht die Polizei nicht. Und hat gesagt, nee, wir dürfen nur Hunde nehmen, die das Land NRW ausgebildet hat und. Ich sage, okay. Sagt aber mein Vater, auch Polizist, der arbeitet noch mit den Senioren. Ne? Der war dann öfter da. Die haben dann irgendwie einen Weg gefunden, sich zusammen zu verstehen, ne? Und da ist er dann auch hingegangen.
Das ist ja nur ein schönes Happy End.
Ja, genau. Ja.
Aber das ist ja total spannend, dass er nie gehört. Also
doch, das gibt es halt auch bei diesen Hütehunden, bei der, ich sag jetzt mal, der Schäfer, der seine Shepherds laufen hat, ne? Der pfeift für jeden Hund anders.
Ach, Wahnsinn.
Ja, und
das ist richtig interessant.
Ja, die verstehen sich untereinander dann, aber nur er kann das.
Ja.
Ne? Da muss sich keiner, dann sagen die, verstehe dich nicht.
Aber ist ja gut, wenn da wer anders steht und den Hund ein Kommando geben will, dass er dann.
Eigentlich ja, was willst du von mir? Ich verstehe dich nicht. Ne?
Das ist ja total spannend.
Ja,
also, wieder was gelernt. Welche Rolle spielen denn auch Besucher bei euch auf dem Hof, aber auch die ehrenamtlichen Helfer?
Eine ganz wichtige Rolle spielen die. Die ehrenamtlichen Helfer, die unterstützen uns, wo sie können und wollen. Also wir haben mehrere Damen, die zum Katzenstreicheln kommen. Das ist eine super wichtige Arbeit. Uns fehlt manchmal die Zeit, sich ins Katzenzimmer zu setzen. Und die
klingt für Mathe, glaube ich, nach einem Traumjob, oder? Also
sich da hinzusetzen und die Katze zu bespielen und zu streicheln und zu kämmen, wenn die längeres Fell haben, wie auch immer. Da sind wir total dankbar, wenn die kommen und sagen, ach, ich habe schon mal die Klos alle sauber gemacht. Wunderbar. Ne? Dann haben wir Leute, die sagen, ja, ich würde gerne einen Hund nehmen, mir fehlt die Zeit, ich gehe lieber mit euren Hunden spazieren. Ist super. Ne? Der Hund riecht was anderes, sieht was anderes, hat eine andere Wahrnehmung. Das ist herrlich.
Absolut.
Also das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Ne? Brauchen wir auch immer, weil... Ja. Wir sind eigentlich immer chronisch unterbesetzt. Ne? Und wenn dann der eine sagt, du, ich habe morgens 2 Stunden Zeit, kann euch helfen, ne, hier auch den Pferdepaddock abzuäppeln oder ich kann mit dem und dem Hund mal spazieren gehen, wie auch immer, das ist gut. Und bei den Besuchern ist es ja genauso. Die gucken sich das an, sehen, wie wir arbeiten, ne? Und ja, gucken dann und sagen, ja, wir interessieren uns vielleicht für einen Hund oder für eine Katze oder meine Tochter hätte gerne ein Pferd. Schön. Die jetzt nicht, aber die kann gerne mal, jetzt ist gerade wieder, dass die Pferde ihr Fell wechseln, die können dann zum Putzen kommen, damit die Pferde schneller ihr Winterfell verlieren, ne, damit die dann auch sehen, was es eigentlich für Arbeit da alles so ist.
Richtig schön, also richtig toll. Aber ja, ist ja häufig bei Vereinen ja auch gerade, also ehrenamtliche Arbeit sollte
ja
auch nicht unterschätzt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Gibt es
ja
Momente, wo ihr sagt, boah, die Arbeit fordert mich hier gerade richtig oder überfordert mich vielleicht auch manchmal?
Nein, nie.
Das ist schon ein bisschen gemein.
Gar nicht. Also ich kann jetzt nur so von mir sprechen, ich schieb das immer gerne weg. Ich muss manchmal wirklich nur funktionieren. Wenn man, also die Polizei ruft an und sagt, Herr Müller ist gestorben, da sitzt der Wellensittich noch auf der Fensterbank, hol den mal ab. Ich hatte mal einen Fall, da habe ich mit einem Polizisten und mit der Spurensicherung war ich da und da dachte ich, ich bin wirklich im falschen Film. Also es war, manche kennen den Fall vielleicht, und es waren diese Brüder aus Riedberg, die da überfallen worden sind. Und da ist auch einer, glaube ich, gestorben. Und der andere hat sich irgendwie schwer verletzt bei den Nachbarn. War ein Großaufkommen. Ich kriege das in meinem Alltag gar nicht mit, was so rundum passiert, weil wir kein Radio hören oder sonst was, weil du fokussierst dich direkt auf deinen Job. Und dann rief die Polizei an, die muss jetzt mal kommen. Hier sind zwei Hunde.
Ja.
Und dann habe ich meiner Auszubildenden gesagt, ich sage, wo ist das denn? Ja, da und da. Und dann bin ich da hingefahren und ich so, ey, was ist denn Hubschrauber, was ist denn hier los? Ne? So mich hin und dann wurde ich von einer Polizistin wie im Tatort, völlig gestresst, die Frau, schön, dass Sie auch da sind. Ich wusste bis dato gar nicht, worum es geht. Ja, da liegt noch einer, da müssen Sie jetzt mal drüber.
Oh Gott. Oh Gott.
Mhm. Ja, da hinten sind die Hunde. Nehmen Sie die jetzt mal weg. Ja, das sind so Sachen, die mir nachher dann auch nochmal aus Bett kommen und dann sage,
Ach, das überfordert dich.
Manchmal schon, ja. Solche Sachen. Ja, wo ich denke so, ja, toll. Das ist aber auch gar nicht irgendwie.
Das glaube ich häufig im Nachgang dann.
Ne? Im Nachgang, so in dem Fall selber. Oder ja. Wenn irgendwas ist. Oder ich Hunde aus einer Wohnung nehmen muss, weil derjenige ist schon im Krankenhaus. Oder es hat gebrannt. Oder da ist noch ein Tier. Und ich mit der Feuerwehr und der Polizei gehe ja nie alleine rein. Mit reingehe, dann funktioniere ich. Hm. Im Nachgang denke ich immer so, hast du da eigentlich gemacht?
Ja.
Oh Gott. Ne? So, aber so Haken hinter fertig. Ja. Weil großartig drüber nachdenken darf man bei manchen Fällen wirklich nicht.
Glaube ich. Gibt's was bei dir, wo du sagst, das fordert schon extrem?
Tja. Also das fordert extrem, weiß ich jetzt nicht, aber klar, so Abschiede sind immer nicht gerade schön, finde ich.
Ja, das stimmt.
Und wenn man dann zu dem jeweiligen Tier auch nochmal was schreibt und für sich in Ruhe da sitzt und das dann schreibt und vielleicht zu dem Tier auch eine engere Bindung hatte, das, ja, kratzt auch an.
Glaube ich.
Genau, und ansonsten, also finde ich, im Allgemeinen kann ich eigentlich sagen, dass es eine ganz schöne Sache ist und ich das nicht als Überforderung sehe. Manchmal ist es schon viel, aber.
Also ich kann nur sagen, Chapeau, ich ziehe meinen Hut vor dem ganzen Verein. Also das ist grandios, was ihr macht. Und das ist, ich glaube, dieser ganze Job ist fordernd irgendwo. Und aber ich glaube, da ist halt wieder viel Leidenschaft
ja,
dabei.
Ja, man macht muss, das ja gerne.
Genau.
Also ich wüsste jetzt auch gar nicht so Überforderung, dann wird es ja auch irgendwann mal zum Problem.
Ja, genau.
Ne? Und also ich sehe das nicht so als Problem. Klar hat man manchmal Dinge, wo du denkst so, alter Schwede, was für ein Tag.
Ja.
Ja? Aber dann kommt ja wieder der Nächste. Ja.
Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft vom Schutzhof?
Ja, dass der weiter wächst. Dass wir das alles weiter so stemmen können. Halt ja auch natürlich finanziell weiter stemmen können, dass das alles irgendwo auch tragbar bleibt. Ja, das wünschen wir uns, sage ich jetzt so.
Ja, würde ich auch sagen, ne? Die Patenschaften sind ja sehr wichtig.
Ja,
ja genau. Ne? Fördervereinsmitglieder. Wenn wir schöne, viele Besucher haben zu unseren Festen.
Ja, das ist, würde ich wohl meinen.
Ja.
Welche Botschaft möchtet ihr den Menschen noch mitgeben, die vielleicht ein Tier aufnehmen möchten oder vielleicht helfen möchten? Also das letzte Wort gehört euch.
Also wer sich dafür entscheidet, ein Tier zu nehmen, soll sich bitte, bitte vorher wirklich gründlich damit auseinandersetzen. Mhm. Es ist halt nicht nur ein Kaninchen, ein Meerschweinchen, ein Vogel, Hund, Katze, Pferd. Es ist viel Arbeit, es gehört viel Zeit. Dieser Spruch, ja, meine Tochter, mein Sohn wünscht sich das, das ist halt schwierig, ne? Sondern es muss die ganze Familie wollen. Ne? Wenn einer der Familie sagt, nee, will ich nicht, dann muss man wirklich im Familienrat nochmal drüber reden und sagen, dann eben nicht. Ne? Dann funktioniert es nicht.
Ja.
Jeder muss da sich auch irgendwie verantwortlich für dieses Tier fühlen. Das ist halt, finde ich, wichtig.
Ja.
Ja, und jetzt passend zur Zeit vielleicht, dass man die Urlaube abgedeckt hat, dass man frühzeitig weiß, wohin eventuell mit dem Tier, falls es nicht das Glück hat und mit in den Urlaub fahren darf. Genau. Das finde ich auch sehr wichtig und dass den Kindern schon der verantwortungsbewusste Umgang mit den Tieren eben mitgegeben wird.
Gibt es noch etwas, was ihr zum Schluss an die Zuhörenden, vielleicht Zuschauenden sagen möchtet?
Ja, jeder, der sich interessiert für unseren Hof, ist gerne eingeladen. Wir haben Öffnungszeiten, die auf unserer Homepage sind. Und am 14.06. haben wir großes Hoffest.
Genau. Also den schon mal vormerken, den 14.06. Und du als Medienbeauftragte kannst uns noch sagen, wo findet man euch überall und wie findet man euch?
Ja, auf Instagram sind wir natürlich, auf Facebook sind wir unter www.schutzhof-4seasons.de.
Ich verlinke auch alles nochmal in den Shownotes, also Instagram, Facebook und, dass man euch findet. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit und für eure offenen Worte. Wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Vielleicht können wir euch ja mal besuchen kommen. Und ja. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg und alle am 14.06. dahin kommen und einen schönen Tag verbringen.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Danke. Ciao.
Danke auch.
Vielen Dank fürs Zuhören bei dem Podcast Das Stadtgespräch. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne folgen auf der Streaming-Plattform eurer Wahl oder auf Instagram @das.stadtgespräch. Wir würden uns auch auf eine Bewertung, zum Beispiel auf iTunes, freuen. Also, bis zum nächsten Mal bei Das Stadtgespräch, Podcast aus Reda-Wiedenbrück.